Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hi Fabian.
Herzlich willkommen zur 6. Folge der Popcorn-Pilger. Und wir reden heute über eine der, wenn nicht die, erfolgreichste Serie momentan. International, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt nur wenige Menschen, die zumindest noch nie davon gehört haben, nämlich Game of Thrones.
Oh, ach so, ich dachte, du meinst King of Queens. Schade. Jetzt hatte ich mich auf eine andere vorbereitet.
Die Lindenstraße. Die Lindenstraße.
Ja, läuft länger.
Ja, läuft länger. Und wird auch länger laufen, weil das Ende ist ja absehbar von Game of Thrones.
Von der
Lindenstraße.
Niemals.
Ja, Game of Thrones. Wir haben in der vergangenen Folge der Popcorn-Pilger über den Herrn der Ringe gesprochen. Und da sagte ich zum Eingang, der oberflächliche Betrachter mag meinen, Religion habe mit dem Herrn der Ringe nicht viel zu tun. Von Game of Thrones kann man im Grunde genau das Gegenteil sagen. Also Religion spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte, sowohl in Büchern als auch in der Serie.
Bemerkenswerterweise, glaube ich, darf man hier auch sagen, dass es zwar auch als Fantasy-Geschichte natürlich geschrieben ist und eine ist, selbstverständlich, gibt alles, was dazugehört, verschiedene Völker, Magie und eine fiktive Welt, ja klar, aber Martin rollt das Ganze von der anderen Seite auf. Also während Tolkien vom Mythos herkommt, kommt Martin sozusagen vom Historischen her und betrachtet seine Welt und beschreibt seine Welt auch wie eine Welt, die auf ihren eigenen Mythos bereits zurückschaut. Und wie ja schon beim letzten Mal gesagt, ist Religion auch gelebte Erinnerungskultur an einen Mythos.
Genau, wir haben hier Mythen, die das Leben der Menschen dort in Westeros und auch auf Essos in dem anderen Kontinent prägen und bestimmen. Und wir sehen auch ausgebildete, institutionalisierte Religionen, die Priester haben, die Ordensbrüder, Ordensschwestern haben, Kirchengebäude, eine Hierarchie haben. Also der Glaube an die Sieben, der in Westeros am weitesten verbreitete Glaube, ist von der äußerlichen Form her ganz klar angelehnt an die Kirche, an die katholische Kirche des späten Mittelalters, der frühen Neuzeit.
Ja, das kann man, glaube ich, deutlich so sagen. Du hattest schon einen sehr guten Vergleich genannt in der Vorbesprechung, mit wem man genau jetzt auch Vertreter dieses siebenzackigen Sterns und einiger Erzählstränge dann vergleichen kann historisch.
Ja, also der siebenzackige Stern oder der Glaube an die Sieben, der interessanterweise ja keine polytheistische Religion ist, sondern ist immer die Rede von einem Gott, der sich in sieben Aspekten zeigt.
Damit faszinierenderweise nicht weit weg von der hinduistischen Theologie.
Ja.
Der auch immer von dem einen spricht, der sich auf sehr vielfältige Weise äußert.
Der aber in seiner Form und in seiner äußerlichen Ausgestaltung eben sehr stark an die katholische Kirche erinnert und sozial und gesellschaftlich unglaublich wichtig ist und Einfluss hat, auch für die Geschichte in den Büchern und der Serie Einfluss hat, weil die Personen, die handeln in der Geschichte, tief in diesem Glauben verwurzelt sind. Und wenn andere Religionen, die dort beschrieben werden, wie der Glaube an den Herrn des Lichts oder die alten Götter, ja durchaus, auch wie man das von einer Fantasy-Geschichte erwartet, wirkmächtig sind. Also dort werden Tote wieder erweckt und man hell sehen, in die Zukunft sehen. Man kann sehen, was in der Vergangenheit war. Man kann sehen, was zeitgleich an allen Orten passiert. So hat jede Religion, die dort beschrieben wird, eigene Spezialkräfte. Nur der siebenzackige Stern, der kommt irgendwie so ein bisschen langweilig daher. Also die haben, die Priester und Anhänger des Glaubens an die Sieben haben keine Spezialkräfte. Dieser Glaube wird nur sozial sehr mächtig, nämlich mit fortschreitender Dauer des militärischen Konfliktes und des wachsenden Elends in der Bevölkerung gibt es dort einen radikalen Zweig in diesem Glauben, der auch politisch bedeutsam wird, nämlich das um den Hohen Spatzen, der, wenn man eben schaut, was es in Europa im Mittelalter für religiöse Führungsgestalten gab, sehr stark an Savonarola erinnert, der in Florenz tatsächlich auch für kurze Zeit weltlichen Einfluss gewann, bis er dann den Tod auf dem Scheiterhaufen. Auch eine Parallele. Es ganz ist zwar genau. beim Hohen Spatzen kein Scheiterhaufen, sondern aber es ist auch
Bums.
Es ist auch ein wildes Feuer.
Eigentlich wundert ja das gar nicht so sehr, dass die beiden anderen Religionen so wirkmächtig sind und der siebenzackige Stern nicht, wenn man sich die Parallelen in unserer Geschichte anschaut. Während der alte Glaube natürlich ein bisschen an die nordische Mythologie eher gemahnt, in dem Sinne, dass es ist eben eher im Nördlichen, es ist mehr naturverbunden, man gibt das Ganze mehr in das Namenlose ab, die Menschen wollen verbundener sein mit der Natur, und der Herr des Lichts eher an diese persischen, dualistischen Religionen gemahnt, wie du das auch in der Vorbesprechung schon sagtest, also den Zoroastrismus, die Manichäer der Spätantike.
Also ein Gott des Lichtes und ein Gott der Finsternis, der in der Geschichte der andere,
ja,
oder der doch der andere genannt wird, die miteinander kämpfen und um Einfluss in der Welt ringen.
Diese beiden Religionen, die alte und die des Herrn des Lichts oder diese dualistische, sind auch historisch eher Ritualreligion. Das nicht misszuverstehen, natürlich kennt auch der katholische Glaube bis zum heutigen Tag unglaublich viele Rituale, aber die Geschichte des, wie sage ich jetzt mal, des Animistischen ist ein gutes Stück weit hinter sich gelassen. Also bei einer Segnung zum Beispiel würde sich im Katholischen davon versprochen werden, dass natürlich das Ganze Gott anvertraut ist, man hofft auf das Beste, aber dass das eine magische Gewalt entfaltet, die sozusagen wie ein Dünger sozusagen wirkt, wenn man den Acker segnet, das ist auch gerade von katholischerseits dann nicht gesagt. Und so steht das ein wenig auch in Game of Thrones. Die Götter haben ihre Wirkmacht an die politische und priesterliche Gewalt abgegeben, dass die wirken und dass die herrschen. Die Parallele dazu ist natürlich die Rechtsorientiertheit der katholischen Kirche durch das Mittelalter hindurch, die also sich viel mehr darum gekümmert haben, dass alles einer gewissen Jurisdiktion unterliegt, alles eine gewisse Ordnung hat, dass sozusagen die göttliche Macht verteilt wird an die Priesterschaft, die zwei Schwerterlehre an die Priesterschaft, an die weltlichen Herrscher. Deshalb die weltlichen Herrscher sind Herrscher von Gottes Gnaden. Auch das findet sich ja immer wieder, auch in Game of Thrones. Während die anderen Aspekte von Schamanismus haben. Das heißt, mit den richtigen Ritualen kannst du eine göttliche Intervention quasi erzwingen.
Erzwingen, ja.
Weil die Götter keine andere Wahl haben, als mit den richtigen Worten und den richtigen Ritualen sich auf eine gewisse Weise zu äußern. Und das hast du beim siebenzackigen Stern nicht. Aber dadurch ist diese Religion auch die kultiviertere. Und das sieht man in den Königslanden eben dann auch. Die größeren Städte, größerer Fortschritt, mehr Menschen, florierenderer Handel. Und das kann man durchaus,
keine Sklaverei,
und das kann man durchaus als die sozusagen parallele Wirkmacht dieser Religion zu den anderen beiden betrachten.
Also eine Kultivierung der archaischen Gesellschaftsverhältnisse hin zu einer besseren Welt, die sich allerdings in diesem Fantasy-Rahmen, nämlich das ist das Fantasy-Element an der Geschichte, die Bedrohung durch den ewigen Winter aus dem Norden, die weißen Wanderer, die Untoten, die kommen werden, sich dieser Bedrohung gegenüber diese kultivierenden Aspekte und tradierenden Aspekte blind und machtlos erweisen.
Ja, denn die Kultivierung sorgt natürlich auch für eine gewisse Vergessenheit der Ursprünge. Also irgendwann macht man das Ritual um des Rituals willen. Die Religion nur nach ihrem politischen Nutzen, das sieht man ja sehr stark, in Game of Thrones auch. Alle berufen sich natürlich, die Machtansprüche haben, irgendwie auch auf ihre Religion und vergessen aber den Erinnerungscharakter, den die Religion eigentlich haben soll. Und was passiert? Der Mythos in Gestalt eben dieses Schreckens aus dem Norden fällt ihnen vor die Füße. Und jetzt wird es sich dann eben zeigen, welche erinnernde Kraft die Religion entfalten muss, damit man eben dieser Gefahr dann wieder trotzen kann. Ich glaube, das sieht man natürlich auch in einer Figur des Jon Snow, der ja das Alte und das Neue irgendwie unter seinem Banner zu vereinen sucht. Das sieht man natürlich auch mit einer Daenerys, die sozusagen ein Stück lebendiger Mythos ist, die Drachen und so weiter, die ja mittlerweile eigentlich nicht mehr der übliche Anblick in Westeros waren. Und vielleicht ist Religion hier nur das Fahrzeug für den Mythos, der jetzt wieder zu eigen gemacht werden muss, der wieder lebendig gemacht werden muss, damit man der Bedrohung widerstehen kann.
Das passt ganz gut zu diesen vermeintlichen Schockmomenten, die George Martin in sein Werk einbaut. Denn Schockmomente deshalb, weil wir es nicht gewohnt sind, dass Figuren, mit denen wir uns von Anfang an der Geschichte identifizieren, zumindest in diesem Genre, nach relativ kurzer Zeit das Zeitliche segnen müssen. Ja, also zum Beispiel Ned Stark, der am Anfang der Bücher und auch in der Serie als väterliche Gestalt, als Mann voller Ehre und auch durchaus gläubige Person, er hängt dem alten Glauben, also an die alten Götter der Religion des Nordens an, und der sich absolut korrekt verhält, sehr ehrenhaft verhält und so, wie man das erwartet von den Guten in einer Fantasy-Geschichte. Und Martin macht sehr schnell klar, wer sich in meiner Welt ehrenhaft und korrekt verhält, der wird nicht gewinnen.
Ich möchte dabei aber eine Lanze für die Guten brechen.
Ja, wir werden ja sehen, wie es ausgeht. Es geht ja auf das Endgame zu. Ja, also die achte Staffel wird ja vielleicht hoffentlich irgendwann kommen, nächstes Jahr. Aber wir sehen bei den jüngeren Gestalten, die jetzt am Schluss noch übrig sind und das Heft in der Hand haben, also Daenerys, Sansa, Jon Snow, um die zu nennen. Samuel Tarly wird mit Sicherheit noch eine wichtige Rolle spielen. Die sind alle natürlich über die Bücher und die Staffeln hinweg gereift und haben sich gewandelt. Die haben aber im Gegensatz zu ihren Eltern oder ihren Vorgängern ein ganz pragmatisches und nüchternes Verhältnis auch zur Religion. Also obwohl die Religionen dort in Westeros ja eine gesellschaftlich treibende Macht sind, spielt das für sie persönlich kaum noch eine Rolle.
Ganz klar, denn sie lassen ja ein Stück weit den Selbstzweck der Religion hinter sich. Also die Priesterschaft nur um der Priesterschaft willen zu erhalten, weil die Macht will. Die Religion zu erhalten, weil sie den Anspruch der Könige sichert. Das spielt für diese keine Rolle mehr. Und das ist auch das, was ich um der guten Willen gerne sagen möchte. Bei Martin werden letztlich immer jene bestraft, die das Spiel der Throne mitspielen, um des Spiels willen. Die Guten natürlich schneller, weil die weniger Ellenbogen einsetzen und dann eher in Straucheln geraten. Die Fieslinge etwas länger, weil die das tun und alle Winkelzüge nutzen, aber sie spielen das Spiel der Throne mit. Das heißt, sie halten länger durch, sie fallen dann aber auch tiefer. Also bei Ned Stark ging das ja relativ flott. Andere Schicksale haben sich durch Leid und Depression und Verlust bis hin zum Tod sehr lange hingezogen. Das waren dann eher die Fiesen, während andere dem entwachsen. Die nutzen Religion als das, was sie hier ist, nämlich als Erinnerungskraft, auf die zurückzugreifen ist, wenn die Welt als Ganzes, und zwar alle unabhängig der Völker und Einzelreligionen, einer Bedrohung ausgesetzt sind. Und so werden die das nutzen, also zweckmäßig, aber ohne den Macht-Selbst-Zweck, so könnte man vielleicht etwas, hoffentlich nicht zu sehr irritierend sagen.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, dann möchte ich zum Schluss noch eines sagen. George Martin und Tolkien haben zwei Gemeinsamkeiten. Nicht nur die beiden R's als Mittelinitiale,
braucht man ja als,
sondern beide braucht man. Ja, als international renommierter Fantasy-Autor braucht man mindestens zwei Vornamen mit R. Nein, beide sind tatsächlich katholisch von Hause aus. Tolkien war bis zum Schluss gläubiger, praktizierender Katholik und George Martin hat sich in seiner Jugend sehr früh von dem Glauben seiner Eltern, wenn man es jetzt mal so sagen will, distanziert und emanzipiert. Und wenn man jetzt noch vergleicht, der eine schreibt im Europa der 50er Jahre sein Werk mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und auch einem relativ starken Standing von Religion noch zu dieser Zeit, also in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der andere schreibt sein Werk im ausgehenden 20. Jahrhundert, in den 90er Jahren.
Bis heute ja immer noch.
Bis heute sitzt er noch dran.
Ja.
Mit einem vollkommen anderen Verhältnissen der Gesellschaft zur Religion. Und das merkt man auch ganz stark in dem Verhältnis, was beide Autoren in ihren Büchern über Religion oder Transzendenz sagen.
Dabei möchte ich auch für Martin eine Lanze brechen, den einige ja gerne als Religionskritiker bezeichnen. Das ist auch nicht falsch. Er ist ein Religionskritiker. Er hat aber, und das wird auch deutlich, einen durchaus tiefen Respekt vor Spiritualität. Was er nämlich macht, ist, er beschreibt ja mit seinen emanzipierten jungen Figuren, die dann die neue Zeit anzeigen, auch ein Stück weit sein eigenes Verhältnis zu Glaube, nämlich, dass er eine starke Kraft haben kann, dass man sich aber vor der Institution von Glauben durchaus in Acht nehmen muss, weil sie auch immer ein hervorragendes Gefährt für Ideologie, Selbstzweck, Machtansprüche sein kann. Und das wird bei ihm immer abgewatscht. Da muss man nicht nur Game of Thrones sich anschauen oder lesen,
auch
sondern auch die
anderen
Science-Fiction-Geschichten zum Beispiel. Ja. Auch Wildcards, diese andere Buchreihe. Ja.
In diesem Sinne, Uwe.
Bleib wachsam.
Alles
Winter
Gute.
Winter is coming.
Winter is coming. Bis zum nächsten Mal.